Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Logbuch Solavi, der den Podcast produziert von Radio Dreieckland. Im Hintergrund hört ihr die Schafe, die Konversation der Schafe von der CSA in Entrup. So viel vielleicht auch zur Einleitung. Heute wird es nämlich um verschiedene Projekte der solidarischen Landwirtschaft gehen. Unsere Filmemacher, unser Gärtner Lukas und unser Filmemacher Luciano waren nämlich gemeinsam auf Tour und haben den Film Die Strategie der krummen Gurken in verschiedenen Städten Deutschlands gezeigt und haben uns ein paar Atmo-Geräusche davon mitgebracht. Nicht nur Atmo-Geräusche, sondern auch Interviews mit denjenigen, die solidarische Landwirtschaft dort vor Ort vorantreiben. Wir haben Stimmen von der CSA Entrup, von der Initiative oder ja schon Solavi in Bonn und von der CSA Freudenthal in Witzenhausen in Hessen. Ich werde dann noch ein bisschen berichten von meinem Besuch in Berlin. Dort haben wir nämlich am 14. Juli den Film Die Strategie der krummen Gurken im Prinzessinnengarten gezeigt. Wer jetzt sagt, was Strategie der krummen Gurken, noch nie davon gehört, was ist denn das überhaupt? Der kann sich unter www.gartenkoop.org und dann so ein /Film informieren über diesen Film. Dort gibt es den unter anderem zum Online-Anschauen. Der geht 64 Minuten und zeigt im Prinzip die Entwicklung der Gartenkoop über ein Jahr. Das gesamte Jahr 2012 haben Luciano Ibarra und Sylvain Daroux gefilmt an verschiedenen Veranstaltungen der Gartenkoop und haben daraus einen Film gebastelt. Wie gesagt, 64 Minuten. Er kann auch bestellt werden, der Film, auf DVD oder Blu-ray oder Pay and Download. Wir sind gerade dabei, Untertitel zu machen auf Englisch, Spanisch und Französisch, damit wir die Message der solidarischen Landwirtschaft auch über die sprachlichen Grenzen der deutschen Sprache hinaustragen können. Soweit aber erstmal die Ankündigung der heutigen Sendung. Vielleicht sei noch darauf verwiesen, dass der Film Die Strategie der krummen Gurken in der Logbuch Solavi-Ausgabe vom Mai schon besprochen wurde. Da war Luciano auch zu Gast und wir haben uns darüber unterhalten, wie der Film entstanden ist und so weiter. Diese Folge ist nachzuhören, wie auch alle anderen Folgen und wie auch diese Folge dann unter www.gartenkoop.org und dann so /Radio. www.gartenkoop.org/Radio. Ja, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Musik hören zur Einstimmung. Und zwar heute wird uns David Rovix begleiten, der Singer und Songwriter aus den USA. Hat nämlich zwei Alben veröffentlicht seit Mai, gleich zwei Alben in zwei Monaten im Prinzip veröffentlicht. Ein Album heißt Into the Prism und das ist das letzte und bezieht sich eben auf die Prism-Affäre, wie wir ja schlecht nicht mitbekommen konnten in der letzten Zeit. Und der zweite heißt Everything Can Change. Und von diesem Album hören wir auch den Titel What Do You Call It? Das ist auch der Eröffnungssong auf diesem Album. David Rovix ist gerade am Touren in Japan, in Neuseeland, beziehungsweise wie er schreibt, in Aotearoa, das scheint wohl die indigene Bezeichnung für Neuseeland zu sein. Er wird auch in Hongkong spielen, in Australien und dann auch irgendwann wieder zurück auf den europäischen Kontinent kommen. Und zwar im September ist hier ein House-Concert in Freiburg angekündigt um 17 Uhr. Und danach wird er in Frankreich sein, Norwegen und Belgien. Ja, dann wieder zurück auf dem nordamerikanischen Kontinent. Wer daran mehr erfahren will, ist auf der Homepage davidrovix.com gut aufgehoben. Dort werden die ganzen Konzerttermine angekündigt und dort kann man auch Musik von David Rovix sich besorgen. Jetzt aber erst einmal, wie angekündigt, der Song von dem Album Everything Can Change, What Do You Call It?
Of arms and seizes power by the barrel of a gun, moves into the homes of those they've dispossessed and says this whole country is ours now that we've won. What do you call a government that forces families from their homes and turns them into refugees, all the while complaining of these dirty tent dwellers that it's they who want to drive us into the sea? What do you call a government that builds walls around the ghettos and only looks at you through sniper sights? Who uses your cheap labor to build those very walls while they tell the world how they believe in human rights?
What do you call a government that makes war upon their neighbors, who annexes land for living room? Who conducts a foreign policy based on threats and bombing raids, whose opponents often end up in a prison or a tomb? What do you call a government who talks of enemies within and seals off the camps to make sure they cannot eat, who keeps their prisoners on diets to guarantee an early death with their mantra, history cannot repeat? What do you call a government that puts numbers on the arms of the people that they torture and arrest? Whose soldiers commit war crimes systematically, while they proclaim their conduct is superior at best? What do you call a government that bombs its starving subjects after taking from them everything they had? Whose citizens are soldiers, brainwashed to believe their opponents are fanatics, terrorists, or mad? What do you call it when a movement takes up arms and seizes power by the barrel of a gun? Moves into the homes of those they've dispossessed and says this whole country is ours now that we've won.
So, wir sind zurück. Das war, wie angekündigt, David Rovix von dem Album Everything Can Change, der gerade in Neuseeland, Hongkong, Australien unterwegs ist und Japan. Genau, jetzt ist er gerade in Japan. Und auch anscheinend wieder nach Freiburg kommt. Wie gesagt, 17. September. Genau. To be announced. Aha, to be announced. So, wir sind schon der Homepage von David Rovix voraus, wenn man so will. Genau. Luciano ist jetzt hier im Studio und er war einer der Protagonisten, die unterwegs waren auf dieser Tour, hat er auch den Film mit produziert und hat dann die Tour auch begleitet zusammen mit Lukas. Kannst du vielleicht mal die Eckdaten sagen, so wann wart ihr unterwegs und wo wart ihr?
Ja, ursprünglich wollten wir nur eine Veranstaltung in Münster machen und in deinem interkulturellen Zentrum. Und dann haben wir gedacht, wenn wir schon so einen Aufwand machen, da hochzufahren, dann lass uns doch wenigstens gucken, wer in der Region auch noch Interesse hätten. Und ruckzuck haben sich dann mehrere Gruppen auch gemeldet und angefangen hat das Ganze in Bonn, wo ein Projekt der solidarischen Landwirtschaft dieses Jahr losgelegt hat im April. Ein sehr junges Projekt noch und auch eine Kooperation mit einem Hof haben. Dann ging es weiter nach Münster, eben diesem interkulturellen Zentrum. Und da war es toll, weil da gibt es auch schon ein etabliertes CSA-Projekt, Entrup 119, ganz nah bei Münster. Das haben wir dann auch besucht und konnten wir da so ein bisschen vergleichen, wie ein Projekt so aussieht, was schon ein bisschen länger etabliert ist als die Gartenkorb. Und dann sind wir weiter im Ruhrpott, also voll in der Metropole so. Da haben wir mehrere Initiativen getroffen, die mehr so Richtung Gemeinschaftsgärten, Transition Town, so in die Richtung sich irgendwie so getroffen haben, Gemeinschaftsgärten aufbauen wollen. Die waren natürlich sehr begeistert, das war eine sehr tolle Vernetzung. Und dann auf dem Weg nach Witzenhausen haben wir noch eine Gärtnerei in Röllingsen besucht. Das ist so 150 Kilometer westlich von Witzenhausen. Witzenhausen liegt bei Kassel, das ist da, wo die Agrarwissenschaften, ökologische Agrarwissenschaften studiert werden können an der Uni. Und das war eine tolle Erfahrung dort an diesem Hof. Und dann sind wir eben weiter nach Witzenhausen, wo wir die CSA Freudenthal besucht haben und viele der Akteure und Akteurinnen, die da in dem Hof wohnen und eben ganz nah an der Uni sind. Und dort haben wir eine große Veranstaltung im Kinoraum gemacht, im Kino Kapitol mit einem alten Freiburger ehemaliger Hausbesetzer, der jetzt dort das Kino leitet. Und das war so ein bisschen Highlight der Tour. Und dann ging es zurück nach Freiburg.
Cool, aber dann hören wir doch mal rein in eine der Stimmen und so auch Feedbacks für den Film. Wir haben ja den letztes Mal groß auch besprochen hier in dem Logbuch Solawi und jetzt hören wir doch mal rein, was die Leute denn so davon gehalten haben. Wir hören jetzt die Hilke aus Bonn. Vielleicht kannst du danach zu uns sagen, wie sich da die ganze Stimmung dann so ergeben hat.
Meine Eindrücke von euch, also groß. Ich habe es mir viel kleiner vorgestellt und es hat den Eindruck gemacht, dass alle, die dabei sind, irgendwie zufrieden sind, so wie es ist. Also die Emotionen kamen sehr schön rüber, dass es euren Mitarbeitern sehr gut geht. Also haben echt einen zufriedenen, glücklichen Eindruck gemacht. Ich glaube, das macht sehr viel aus, wenn man arbeitet und man weiß, wofür man es tut und mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause kommt. Sehr gut organisiert. Also ihr habt jetzt ja auch gesehen, wie es bei uns läuft und wir haben gerade erst angefangen, aber das ist eine Sache, da können wir auf jeden Fall noch viel von euch lernen. Vielfältig, eine schöne Gemüsevielfalt und ja, auch ganz spannend, was ihr da noch für Pläne habt, wie das weiter ausgebaut werden kann. Und auch toll, dass das Engagement der Mitglieder so groß ist und dass ihr mit Fahrrädern ausfahrt. Also das finde ich sehr schön zu sehen, dass da so viele kleine Komponenten sind.
Ich vergleiche das doch mal ein bisschen so mit eurem Projekt, was noch ganz am Anfang ist. Was sind sozusagen die Hauptherausforderungen? Wo steht ihr gerade so?
Also ich glaube, die Hauptherausforderung ist zum einen, eine gute Gemeinschaft aufzubauen. Also bis jetzt ist das Gemeinschaftsgefühl da. Ich meine, es muss noch viel mehr Kommunikation stattfinden, aber das jetzt in einem guten Prozess zu begleiten, das ist, glaube ich, eine sehr schwere Herausforderung oder eine große Herausforderung, weil man das irgendwie, dafür muss man immer wieder kurz Pause machen, einen Schritt zur Seite gehen, zurückschauen und sich auch die Zeit dafür nehmen. Und jetzt gerade fällt natürlich auch sehr viel Arbeit an und irgendwie geht es die ganze Zeit nur bam, bam, bam. Und da wirklich sich die Zeit zu nehmen und das Ganze auch so ein bisschen immer rückblickend zu betrachten. Und eine große Herausforderung ist die ganze Organisation, weil der Betrieb war nicht auf Solawi eingestellt. Das muss sich jetzt entwickeln und da müssen wir von der Kerngruppe auch dran und mitdenken, mitmachen, glaube ich, auch zu einem Stück weit. Ja, das jetzt gut ins Laufen zu bringen, sodass alle irgendwie damit fürs erste Jahr zufrieden sind und es dann im nächsten Jahr noch weiter zu verbessern.
So, wir haben jetzt hier den Ventilator an im Hintergrund, um uns ein bisschen die Wärme auch erträglich zu machen. Luciana, erzähl doch mal, wer ist die Hilke, was ist das für ein Projekt in Bonn? Wir haben jetzt zwar einen Eindruck gehört, aber so die Grundsachen nochmal.
Hilke engagiert sich in der Kerngruppe im Prinzip von der Solawi Bonn. Und als wir angekommen sind, waren da so 30, 35 Leute bei der Filmveranstaltung und viele von den Aktiven aus der Solawi Bonn waren natürlich da und das ist eine besondere Situation. Also die arbeiten zusammen mit dem Gut Ostler und das ist im Prinzip sowas wie ein pädagogischer Erlebnisbauernhof. Und der wahrscheinlich auch so ein bisschen zu kämpfen hatte mit diversesten Aspekten und de facto finanzieren sie sich nicht mehr über die Landwirtschaft, sondern mehr über Kindergeburtstage und so pädagogische Sachen, haben einen Hofladen zwar auch und ein paar Leute, die da arbeiten, aber die sind so auch so ein bisschen auf der Suche. Und da sind mehrere Initiativen entstanden, also einmal eine Solawi, die gerade am Entstehen ist, aber auch so Selbsterntegärten, wo im Prinzip der Bauer so ein paar Beete vorbereitet und jeder dann so die Querflächen zum Beet im Prinzip dann jede Gruppe verwaltet, also irgendwie so sein Querbeet.
So seine kleine Parzelle.
Ne? Genau, solche Sachen hat er auch und eben viele Schulklassen und Leute, die da irgendwie Sachen feiern und also im Vergleich zu dem, was wir so hier haben, wir nehmen uns natürlich jetzt viele Leute als extrem strukturiert wahr und das habe ich auch zu lernen geschätzt, wie sehr eigentlich dieses Know-how unserer Gärtner und Gärtnerinnen in der Gartenkorb und immer dieses Fokus auf wirklich einen effizienten Betrieb aufzubauen, wie wertvoll das dann ist, wenn man wirklich in einer Perspektive ist, von Ernährungsautonomie zu erreichen, nicht irgendwie so ein bisschen gemeinschaftlich Gemüse produzieren oder so. Und ich glaube, das ist, was den Leuten aus Bonn so ein bisschen bei den Gesprächen dann bewusst geworden ist. Und de facto haben die ein bisschen zu schnell angefangen, meiner Meinung nach. Also, die Dynamik ist einfach die Dynamik. Die haben sich im August gefunden und haben im April dann gleich losgelegt. Und das ist schon, das ist brutal schnell, wenn du überlegst, wie viel Zeit wir eigentlich so gebraucht haben, um erstmal loszulegen. War das schon eine kurze Zeit. Das heißt, dieses Modell, was wir gerade machen und auch irgendwie publizieren und so gut dokumentieren, das lässt sich zum Teil relativ schnell reproduzieren, aber die Leute sind sich oft nicht bewusst, was für ein Rattenschwanz quasi dahinter hängt, was für ein logistischer Aufwand das ist, was das alles so bedeutet. Und da wachsen da muss jedes Projekt muss halt da seine eigenen Schritte machen und so. Und ich glaube, den Leuten von Bonn, da sehe ich auf jeden Fall eine sehr engagierte Gruppe, gute Voraussetzungen, wenn man den Hof jetzt anders nutzt oder halt die Flächen so nutzt. Und ja, die müssen halt da so ihren Weg da rausfinden. Aber im Prinzip haben die schon eine Community am Aufbauen, fast 100 Leute, die sich irgendwie 83,5 Portionen oder so Ernteanteile teilen. Und ja, diese pädagogische Komponente, die da so ausgeprägt ist, die reibt sich halt im Moment mit einer effizienten Logistik, die wirklich auf Lebensmittelproduktion hinaus ist. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung an dem Hof. Das ist jetzt wirklich eine sehr persönliche Einschätzung.
Ich glaube, auch diese Pädagogik ist für uns auch irgendwie eine Herausforderung. Wir hatten ja auch einige Mitglieder, die immer gesagt haben, das gehört alles mit dazu. Und das ist ja auch ein Stück weit Pädagogik, was wir machen mit dem Film und dem Radio und den Veranstaltungen, die wir machen. Aber dieses irgendwie Leute mitnehmen, auf den Hof mitnehmen und da was vor Ort machen, machen wir zwar auch, aber es ist jedes Mal wieder so ein, oh ja, das machen wir halt auch, aber es ist irgendwie nicht, es ist halt absolut nicht in unserem Fokus so. Also jetzt hören wir vielleicht nochmal die Gabriele, die auch ein paar Eckdaten zum Hof irgendwie nochmal rüberbringt, und dann gehen wir vielleicht zu der Veranstaltung, hast du ein paar Worte zur Veranstaltung, wie das denn konkret vor Ort lief?
Also ich war ziemlich beeindruckt von der Art, wie ihr nach 3 Jahren das schon strukturiert habt und wie es alles eine Ordnung hat, wie die 5 Gärtner, die ihr da habt, irgendwie mit sehr viel Fachkenntnis und auch mit Begeisterung dieses Projekt stemmen. Wir sind jetzt nach 3 Monaten im Moment alle ein bisschen müde und wir haben nicht 5 ausgebildete Gärtner. Und es ist aber für mich sehr bestärkend gewesen zu sehen, wenn bestimmte Sachen sich noch verbessern, das war bei euch ja wahrscheinlich auch so, wie das dann auch auf die Stimmung ausschlägt. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich und ich hoffe, dass wir das hier im Laufe des Jahres auch noch lernen, vielleicht auch mit Hilfe von Solabis, die schon ein bisschen erfahrener sind. Und aber ich finde immer, wenn wir uns hier zu Arbeitseinsätzen treffen oder auch heute Morgen der Ernteeinsatz, da ist so viel Spaß dabei und die Leute sind irgendwie so mit ganzer Seele bei der Arbeit, und deshalb hoffe ich, dass uns das tragen wird durch das erste schwierige Jahr.
Ihr seid jetzt ein ganz junges Projekt, also noch jünger als wir, die auch schon jung sind. Gib uns mal so kurz die Eckdaten, also hier in Bonn, wie weit seid ihr von der Stadt, wie viele Leute machen hier mit?
Also wir haben 83 Anteile, 83,5, und ungefähr 100 Mitglieder, weil Leute auch eine halbe Einheit haben. Wir sind relativ nah an der Stadt. Es ist zwar ein großes Gelände, aber bis zur Innenstadt sind es von hier vielleicht 15 Kilometer. Also jetzt sind wir nicht vor den Toren von Bonn. Und wir wollen auch nicht größer werden eigentlich, weil die Struktur, wir wollen es nicht so unübersichtlich, wir werden wahrscheinlich bei der Größe bleiben. Obwohl, kann man vielleicht auch erst im nächsten Jahr sehen. Aber es ist eigentlich im Moment so unsere Planung.
Super, was ist denn so, was steht an so die nächsten Monate, was ist die Perspektive jetzt hier? Die großen Herausforderungen der Zukunft?
Wir hatten eine Überschwemmung. Einfach nach einem Starkregen sind uns manche Felder abgesoffen und haben unter Wasser gestanden. Und das bedeutet, dass wir auf den Flächen nicht pflanzen konnten. Und dass auch jetzt die Kartoffeln zum Teil verfaulen, weil das immer noch nicht abgelaufen ist, das Wasser. Das heißt, die Flächen fehlen uns. Und wir werden jetzt mal die nächsten Monate gucken müssen, wie wir dann unseren Anbauplan einigermaßen umgesetzt kriegen. Das ist, glaube ich, im Moment so die größte Sorge, die wir alle haben. Wie gehen wir mit dem um, was nicht gepflanzt werden konnte? Fehlt uns das dann irgendwo oder gleicht die Natur das dann an anderer Stelle wieder aus?
Ja, interessant, so ein wirklich konkretes Ausmaß dann dieser Flut- und Regengeschichten, die es ja in vielen Ecken Deutschlands gegeben hat. Also auch als ich jetzt in Berlin war, waren Leute da vom Hof Baster und denen ist von dieser großen Elbflut jetzt dieses Jahr wieder auch, sie haben gesagt, 80% ihrer Äcker sind im Prinzip abgesoffen. Also irgendwie, die waren bis Ende März gefroren, dann konnten sie im April drauf, haben sie erstmal bearbeitet, dann gepflanzt und 2 Wochen später standen sie unter Wasser. Also unglaublich, was da auch an Arbeit und Geld verloren geht, und das ist ein richtiger Schlag in den Nacken. Auch gerade hier ist ein neues Projekt und auch Basta, das sind zwar schon ein längeres Projekt, aber die Gruppe, die jetzt da ist und die Solawi macht, die sind auch relativ neu dabei. Uff, das ist schon ein arger Rückschlag. Und es ist interessant, ich habe das gar nicht mitgekriegt zu der Zeit, dass das passiert ist. Also wieso gibt es da im Netzwerk Solawi nicht mal einen Solidaritätsaufruf oder keine Ahnung?
Ich glaube, das war gerade erst passiert, also sowas wie eine Woche oder 2 Wochen vorher war dieser heftige Regen irgendwie dort. Sie haben das relativ gut gemeistert und es sind ja auch andere Leute, die noch an diesem Hof dranhängen, nicht nur die Solawi, und die haben schon alle angepackt. Klar, so auf bundesweiter Ebene, so weit sind wir noch nicht, dass irgendwie von einer Ecke des Landes zu einer anderen Ecke dann irgendwie einen Aufruf machen würden, hier, da und da muss man noch unterstützen oder so. Ich denke, das sind aber definitiv Perspektiven, die in diesem entstehenden Netzwerk noch möglich sind.
Lass uns mal zu der Veranstaltung kommen. Also ihr seid ja jetzt losgefahren, ihr habt irgendwie den Kontakt gekriegt nach Bonn und seid dann da aufgelaufen, habt den Film gezeigt. Wir machen ja oft Infoveranstaltungen, jetzt auch gerade wir beide. Aber jetzt mit so einem Film das zu machen, ist irgendwie schon was anderes, oder?
Ja klar, weil also ich glaube, was sehr spannend ist für die Leute, die das zum ersten Mal sehen oder so, ist, dass quasi alle Abläufe so schön konzentriert sind und schön zubereitet und mundgerecht quasi da präsentiert werden in diesem Film. Und so geballt, also sogar Leute, die auch so LaVie erfahren sind, haben dann irgendwie dieses Feedback gegeben, so das hat mich irgendwie sehr inspiriert und mitgenommen zu sehen, was wir da eigentlich machen. Also ich glaube, das war so die schönsten Reaktionen. Ansonsten waren die meisten Reaktionen immer viel Nachfragen. Die Leute wollen dann ins Detail wissen, so von Rechtsformen über Abläufe, über solidarische Ökonomie und funktioniert das denn wirklich und wie war das nochmal? Und also es ist auch ganz, ganz einfache Sachen wie eben, dass Produkte keine Preise haben oder so. Das dauert so ein bisschen, bis das so richtig einsickert. Das muss man dann so ein bisschen näher erläutern.
Also bei den Berliner Projekten, die jetzt da waren, als wir es im Prinzessinnengarten gezeigt haben, da macht, glaube ich, keine die Bietergeschichte. Die haben alle irgendwie einen festen Betrag, die Leute bezahlen. Und dann, ja, genau, ist man halt dabei und kriegt seinen Anteil sozusagen. Aber so viel beitragen, wie man will, das war für die alle was Neues. Also da kamen bei uns viele Nachfragen. Wie war das jetzt bei den Projekten, die du besucht hast?
Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung. Also es sind auf jeden Fall Projekte, so Freudenthal macht das auf jeden Fall. Bei Entrup weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, die haben auch einen relativ festen Beitrag, so 130 Euro oder so, mit Milch, Käse und Brot. Bei Bonn weiß ich nicht mehr genau, wie die das machen. Ist auch mit Bieterunde oder nicht. Auf jeden Fall finde ich das ein wichtiges Element, sozusagen, was so ein bisschen so diesen libertären Aspekt reinbringt, wo man sich von dieser Marktwirtschaft oder von diesem monetären Gedanke einfach löst, ne, wo man das so trennt. Und ich glaube eben, dass das ein wichtiger Aspekt ist von den entstehenden SolarWie-Projekten.
Ich glaube auch viele SolarWie-Projekte haben dann im Endeffekt so eine Art festen Beitrag oder einen empfohlenen Beitrag, aber auch Soli-Fonds oder so. Also sie sagen immer, wenn dann jemand nachfragt und wirklich meint, irgendwie er kann das nicht aufbringen, dann kann man da schon drüber reden und man findet schon eine Lösung. Aber ich glaube, die Herangehensweise ist schon ein Unterschied. Das haben die auch vom Ochsenherz in Österreich gesagt. Sie haben zwar diese Möglichkeiten und könnten auch Leute irgendwie mitnehmen, die weniger bezahlen, aber wenn du sagst, das ist der Beitrag und wenn du weniger bezahlen willst, sag Bescheid, ist das was anderes, wie wenn du den Leuten sagst, jetzt überlegt euch mal, wie viel ihr eigentlich bezahlen wollt, wie viel euch das irgendwie wert ist. Das ist schon eine andere Herangehensweise. Hören wir mal weiter in Sachen, die du mitgebracht hast. Es gab wohl irgendwie schon das Thema gewesen zu sein, wie ist das jetzt mit 100% CSA oder einem Mischbetrieb von, wir verkaufen einen Teil an den Markt und ein paar an die Mitglieder. Wie ist das entstanden? Wie seid ihr darauf gekommen?
Also wir waren in Entrup. Und in Entrup ist es so, dass die bestehen schon seit 5,5 Jahren oder so. Und da ist der, also zwei, ein Gärtner und eine Gärtnerin oder Landwirte, Landwirtin, die das ziemlich lang dort gemacht haben, die steigen im Prinzip aus dort und wohnen aber noch immer auf dem Hof. Das fand ich auch ganz toll, dass sie das mit der Community so abgesprochen haben, dass die erstmal, die machen Elternzeit, die haben gerade ein Kind gekriegt und wollen sich dann reorientieren. Und da kam er ins Gespräch über diese Erfahrung und Entrup hat eben noch einen Hofladen. Und da kam so ein bisschen diese Diskussion auf, inwiefern ist die SolarWie oder halt das Ganze, der Hof und so weiter, ökonomisch davon abhängig. Und das spielt schon wohl eine wichtige Rolle. Es ist auch so, dass viele Mitglieder, die dann ihre Gemüse dann an der Hofstelle zum Beispiel abholen, dass die dann noch zusätzliche Produkte über den Hofladen beziehen, statt in Alnatura zu gehen oder so. Und das spielt dann quasi auch nochmal so eine ökonomische Rolle, die relativ wichtig ist. Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet, weil ich bin so ein bisschen der Meinung, dass dieses 100% SolarWie, also ja, diese 75% SolarWie oder 80% SolarWie, die man immer so hört von anderen Projekten, dass das zu einer Art Dauerzustand wird. Und irgendwie, zum Beispiel ist es dann schwer zu vereinbaren, finde ich, mit dem Aspekt des frei gewählten Beitrags oder so. Und und da wollte ich einfach mal so Erfahrungen von anderen Leuten hören und daher kam diese kurze Interview-Statements.
Genau, dann hören wir mal kurz rein. Du hast den Kenneth gefragt, was für ihn schwierig ist mit diesem teils SolarWie, teils Markt. Da hören wir mal rein.
Also man hat ja diese zwei quasi diese zwei Betriebszweige. Man hat einmal die CSA und einmal den Handel und man wird also weder den Mitgliedern richtig gerecht, weil man ist ja auf der anderen Seite auch Händler und man muss eben auch handeln und da muss man eben auch diesen Umsatz erwirtschaften und so kann man sich weder auf das eine völlig konzentrieren und richtig CSA-Bauer sein, noch auf das andere und völlig Händler sein. Das ist so eine Schizophrenie eigentlich in der Sache bedingt.
Und meinst du, dass dann auch die Mitglieder sich weniger damit identifizieren?
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung hier von Entrup sprechen und da ist es immer so, dass wir uns so ein bisschen zerrissen gefühlt haben. Na, wir hatten eben nicht genügend Zeit, Kapazitäten, um jetzt beiden wirklich voll gerecht zu werden. Und das war immer so eine Grätsche eigentlich. Mhm. Machen wir die Märkte gut? Machen wir sie richtig gut? Sind wir gute Händler? Oder machen wir Mitgliederbetreuung, Telefonate, Depots, Besuchen, mit Leuten kommunizieren? Das funktioniert also nicht beides gleichzeitig.
Ich würde vorschlagen, wir hören auch gleich in den zweiten O-Ton rein, der sich auch damit beschäftigt. Da geht es eben auch darum, dass man einerseits als CSAler eben für die Mitglieder produziert, aber...
Ja, gehört für alle da. Ja, und auf der anderen Seite hast du aber immer noch den Zwang, auf den Markt zu fahren und zu gucken, wie viel kriege ich für die Kiste Möhre, ne, so. Und das ist eigentlich, ja, das ist widersprüchlich. Mhm. Ja. Widersprüchliches Handeln. Dann ist man immer wieder in diesem Preis. Mhm. Das ist eine Preisfunktion drin, auch als Landwirt. Ne? Also immer wieder drin, entweder verkaufe ich sie jetzt auf dem Markt oder gebe ich sie dem CSA dann.
Guckst du da auch zum Beispiel nach der Optik?
Ja, also wir haben es, am Anfang haben wir es immer so gemacht, wir müssen den Handel gut auch bedienen, dass die uns nicht wegfallen, weil es ja noch ein größeres Standbein war, als wir 30 CSAler waren.
Und die CSAler kriegen die krummen Gurken.
Genau. Wobei das ja kein Qualitätsminderung ist.
Aber wir haben dann entschieden, einen Winter standen wir da im Lager und da haben wir gesagt, nee, wir drehen die Philosophie jetzt einfach um. Wir müssen CSA-Hof werden, wir wollen CSA-Hof werden und die CSAler kriegen die 1A-Qualität und der Markt kriegt die 1-Qualität.
Da hat man jetzt nochmal so eine dritte Person irgendwie noch gehört, die auch was nachgefragt hat. War das im Kreis? Wo kam die her?
Das ist die Nina gewesen, die auch mal ein Mitglied bei uns war. Und die kommt eben aus unserer nächsten Station nach Münster. Das war eben Witten und Bochum. Und wir hatten ihr gesagt, komm doch mal nach Entrup, dann treffen wir uns schon mal dort und dann könnt ihr auch schon mal einen CSA-Hof besuchen. Und so hat sich halt diese kleine Runde ergeben. Also sehr, sehr schön. Der Hof in Entrup ist richtig, das ist ein richtiger Hof. So drei große Gebäude und noch eine Halle für die Schafe, die sie auch gemeinsam gebaut haben und große Äcker, die arbeiten mit Pferden, also die nicht alle Bodenbearbeitungen, aber schon ziemlich viel auch mit den Pferden und produzieren halt eben Milchprodukte mit den Schafen und haben auch eine Bäckerei, wobei nicht eigenes Getreide, die kaufen Getreide zu, aber backen dort ziemlich viele Brote und eben diesen Hofladen.
Und in Entrup hast du dann noch einen VIP getroffen, kann man fast schon sagen, einen Filmemacher, den Valentin Thurn.
Ja, das war aber in Bonn.
Das war schon in Bonn.
Das war nicht in Entrup, das war in Bonn.
Okay, das war
schon
in Bonn. Genau. Ja, dann ist er zeitlich sowieso verbockt.
Ja, aber ist okay. Also ja, diese kleine, das war so eine Zwischenklammer sozusagen jetzt in der ganzen Tour. Valentin Thurn, vielleicht kurze Erläuterung, das ist der Filmemacher von Taste the Waste. Und der beschäftigt sich sehr viel eben mit dem Thema Ernährung und Taste the Waste ist wahrscheinlich so sein bekanntester Film und er geht viel so von der Konsumseite und schaut sich dann so ein bisschen die Produktionsverhältnisse an und er dreht gerade an seinem neuen Film und hat da in Bonn, weil er aus der Nähe von Köln gerade kommt, so hat er in Bonn halt dieses Solavi-Projekt, was gerade am Entstehen ist, hat er da gefilmt und gedreht und da habe ich halt ganz kurz ihn so gefragt, zu seiner Motivation über Solavi zu berichten und dass er ein bisschen zu seinem Film was erzählt.
Dann hören wir doch da mal rein, was der Valentin da erzählt zu seinem neuen Film und zu seiner Motivation.
Ja, wir machen einen Film über die Welternährung. Ist ein bisschen sehr weit gefasst. Also wie können wir die 10 Milliarden Menschen ernähren, die am Ende des Jahrhunderts unsere Welt bevölkern werden? Und da klingt die solidarische Landwirtschaft vielleicht eher so wie was sehr Exotisches, was vielleicht die reichen Länder sich leisten können. Wir sind aber der Meinung, dass wir stellen durchaus unterschiedliche Projekte und Visionen vor, bis eben zu großindustriellen, also einen ganz breiten Rahmen. Und wir wollen auch gar nicht, wir glauben auch gar nicht, dass es eine Lösung gibt. Aber was ich schon glaube, ist, dass zum Thema Hunger die reine Mengenfrage nicht entscheidend ist. Es geht um Verteilung. Und bei der Verteilung heißt es, das Grundprinzip, wir brauchen wieder regionale Ernährungssouveränität, also Entscheidung darüber, wo kommt, wie erzeugen wir unsere Grundversorgung. Und das ist natürlich existenziell in Ländern des Südens, in der sogenannten Dritten Welt. Aber es ist auch wichtig bei uns, wenn wir ständig ein ganz anderes Modell vorleben, dann brauchen wir sich nicht wundern, wenn die ihre althergebrachten agrarischen Strukturen, die noch gut funktionieren, hinschmeißen und in die Städte weglaufen. Man muss genau da ansetzen und auch die Regionalität bei uns fördern, damit wir solche Modelle weltweit entwickeln. Vielleicht nicht die einzige Lösung, aber ein wichtiger Baustein, um wieder regionale Ernährungssouveränität zu bekommen und das in allen Regionen der Welt.
Und nenn uns mal von diesem Baustein, was sind so die Aspekte, die dich persönlich so am meisten begeistert haben?
Also mir gefiel ganz gut bei der solidarischen Landwirtschaft, dass Menschen, dass der Abstand zwischen Bauern und Verbrauchern praktisch auf Null schrumpft, weil du wirst ja dann plötzlich als Verbraucher selber zum Bauer oder du stellst quasi einen Bauern an oder bist mit dem in der direkten Vertragsbeziehung, kannst selber mithelfen. Ich glaube, das muss, der eine hat mehr Zeit, der andere weniger. Das muss jetzt nicht jede Woche einen Tag dranrücken oder so. Ich glaube, das ist bei den Mitgliedern auch unterschiedlich. Aber der Punkt ist, in dem Moment, wo ich weiß, wie diese Lebensmittel erzeugt werden, da habe ich eine ganz andere Beziehung dazu, komme auch gar nicht auf die Idee, so viel wegzuwerfen. Und ich lerne vor allem gut von schlecht zu unterscheiden. Also wer auf dem Land aufwächst, der hat das ja ständig Gedeih und Verderb. In der Stadt hat man das Feeling nicht, man verlernt das und ist sich unsicher. Und deswegen gibt es auch den verrückten kosmetischen Wahnsinn, dass alles perfekt aussehen muss oder das Mindesthaltbarkeitsdatum. Wer sich auskennt mit den Lebensmitteln, der braucht das nicht. Der kann auf seine Sinne vertrauen.
Sag mal, im Taste the Waste haben wir ganz, ganz viel verschiedene Schauplätze gesehen. Welche Schauplätze erwarten denn uns in deinem nächsten Film?
Ja, wir werden große Plant Factories in Japan drehen. Wir werden bei Hühnerproduzenten in Indien sein. Wir werden, es gibt eine ganz breite Masse. Wird auch Insekten werden thematisiert, Laborfleisch, also im Labor gezüchtetes Fleisch. Dafür wird kein Tier getötet. Die argumentieren auch mit nachhaltig. Also diese Visionen interessieren uns schon auch. Da wird der Zuschauer durchaus unterschiedliche Meinungen haben, das ist mir klar. Aber ich nehme die erstmal alle ernst und schaue mir die an.
Gut, dann wünschen wir dir viel Erfolg. Wann können wir denn mit dem Film ungefähr rechnen?
Kinofilm dauert immer ein bisschen. Wir sind schätzungsweise im Herbst nächsten Jahres, also 2014, im Kino. Wir drehen ja jetzt noch bis Weihnachten.
Drehen noch bis Weihnachten über sehr skurrile Projekte, muss man auch sagen. Also keine Ahnung, im Labor gezüchtetes Fleisch, das finde ich schon seltsam. Naja, Sie haben sich immerhin ein Solawi-Projekt angeguckt, haben sich da ein relativ neues ausgesucht. Wenn ich jetzt so einen Film machen würde, dann wäre ich eher bei dem Projekt, hätte ich gefilmt, das du gerade beschrieben hast, von Entrup zum Beispiel. Da haben wir auch noch eine Stimme, die wir hören. Die hören wir uns vielleicht auch gleich anhören, weil die auch mit einem Feedback anfängt zu den Strategien der krummen Gurken. Der Thorsten ist da dabei, kennen wir beide schon von den Treffen der Netzwerk Solidarischen Landwirtschaft. Ein Genosse ist kein Gärtner, er ist einer der Organisatoren.
Genau, er ist CSAler der ersten Stunde in Entrup.
CSAler der ersten Stunde, so ein bisschen wie wir auch, so unser Genosse in Entrup. Ja. Und genau, der hat dann auch das zu dem Film gesagt, zu der Strategie der krummen Gurken. Und hören wir mal rein.
Also mich hat der Film total beeindruckt. Ich fand das total klasse. Und was ich super fand, also so die Professionalität, die ihr da in Freiburg habt, das ist schon ziemlich cool. Also das hat mich richtig beeindruckt. Also kam richtig gut rüber, hat mir sehr gut gefallen.
Aber wenn ich mir den Hof hier anschaue, ist das aber auch schon sehr strukturiert. Also was sind denn so die Unterschiede, wo du sagst, oh, das kommt mir aber viel professioneller rüber?
Ja, ich fand das sehr beeindruckend, wie ihr so die Auslieferung strukturiert habt. Das kam ja ganz am Anfang von dem Film. Also dachte ich, wow, super, das ist richtig cool. Und was ich auch ziemlich klasse fand, dieses klare Votum für Samen Themenfestes, Saatgut. Das fand ich super. Wir arbeiten noch dran. Also ich glaube, da fehlt auch manchmal so ein bisschen der Mut, ne? Auch mal so ein Risiko einzugehen. Ne? Wenn man ein Hybrid-Saatgut hat, dann ist das Risiko halt geringer und die Verantwortung gegenüber den Teilgebern, Teilgeber heißen die bei uns, ist halt da. Man muss halt genug liefern und anbauen und ernten können. Und manchmal scheint da so ein bisschen der Mut zu fehlen und Risiko eingehen zu wollen.
Ne? Ist das etwas, was du hier in Münster vermisst?
Ja, ich hätte es gern. Ich finde es super. Ich finde es super, wenn wir ausschließlich samenfestes Saatgut hier einsetzen würden. Wäre schön.
Also ein Gedanke auch in der solidarischen Landwirtschaft ist ja, dass man sich sowohl die gute wie auch die schlechte Ernte teilt. Und gerade dieses Jahr zum Beispiel war ja ein anstrengendes, also der Frühling, der Winter war quasi sehr, sehr lang, sehr nass, sehr feucht. Wie habt ihr das denn hier erlebt?
Ganz unterschiedlich. Also es gab viele Leute, die hatten da ein sehr großes Verständnis und es gab einige Leute, die haben einfach dann auch auf ihr Geld geguckt und gesagt, wow, da kam jetzt nicht so viel bei rum. Wir hatten auch einige Austritte deswegen, ne, die sich das dann überlegt haben. Wollen wir das weitermachen? Ist es uns das wert? Es dauert einfach auch. Ne? Also wenn man muss, ich glaube, so 3 Jahre dabei sein, um dann so auch die richtige Verbindung zu haben. Und wenn man das ein Jahr macht und sich das mal angeguckt hat, dann fehlt einem vielleicht auch noch so die Verbindung zum Hof und dann steigt man da auch schnell aus. Also schneller aus. Ne? Die Verantwortung zu übernehmen, das ist halt ein bisschen schwieriger dann.
Erzähl uns hier von dem Hof in Entrup. Was sind so die Herausforderungen jetzt in Zukunft hier auf dem Hof?
Große Herausforderungen sind zum einen, dass wir, die Ernte noch besser machen müssen. Also ist für die nächste Saison ist ein weiterer Folientunnel angesagt. Das ist das eine. Zum anderen ist die Wohnsituation hier deutlich zu verbessern. Also da muss man einiges dran arbeiten, damit dann auch die Leute, die hier wohnen, auch wirklich gut und schön wohnen. Und das ist jetzt noch nicht so optimal. Okay.
Das ist ein ganz interessantes Element bei Entrup, dass tatsächlich der Wohnraum auch mit eine Rolle spielt. Also es ist oftmals, glaube ich, wenn die Leute von so einem Projekt irgendwie hören oder darüber nachdenken, dann ist es für sie immer so eine Kommune, so ein Hof. Und bei uns ist es ja ganz klar Arbeitsplatz im Endeffekt. Und die Leute wohnen dort nicht direkt, sind es nicht so geplant. Und das finde ich mal interessant, da so ein Projekt zu sehen. Wie viele wohnen denn da?
Viele. Also allein so viele Fahrräder und Kinder habe ich gesehen. Und eben auch dieses Pärchen mit Kind, die jetzt aber da im Bauwagen dann noch leben und so. Im Großen und Ganzen ist es natürlich immer schön, den Hof so als Lebensort und Socializing Space irgendwie zu sehen, um Gemeinschaft auch auszuleben. Das kommt bei uns in Freiburg noch etwas kurz, dadurch, dass wir nur einen engen Raum haben und nicht so die Infrastruktur dafür. Aber ich denke, dass wir hier in Freiburg auf jeden Fall darauf hinarbeiten sollten, dass wir auch
Swimmingpool. Arbeiten Sie gerade dran?
Ja, wenn wir halt schon mal Duschen hätten so und ja. Oder die Möglichkeit eben mehr so sich zu treffen. Also spannend fand ich in Entrup, dass die zum Beispiel so einen Gemeinschaftsraum, ausgebaut haben. Und die haben das Eigentumsverhältnis so geklärt bei denen, dass eben ein gemeinnütziger Verein sozusagen Eigentümerin ist oder Eigentümer ist vom Hof.
Und ein gemeinnütziger Verein? Ein
gemeinnütziger Verein.
Keine gemeinnützige GmbH?
Nee, Verein. Ein gemeinnütziger Verein, schon von früher oder so. Und darüber schaffen die jetzt halt relativ viele Spenden oder Gelder, die dann abgesetzt werden können oder so zu sammeln, die dann einen Teil von der Infrastruktur dann auch tragen. Und das finde ich schon spannend. Also, dass sie ihre Räume zum Teil eben da mit solchen Geldern dann aufbauen konnten. Das war cool. Und im Großen und Ganzen, also das ist definitiv ein Aspekt, den ich mir für Freiburg auch nach und nach mehr wünsche, dass wir tatsächlich dann auch Räume haben für Gäste, für Treffen, für kleine Veranstaltungen, für einfach also im Warmen auch aufhalten zu können im Winter und so weiter.
Ja, da arbeiten wir dran. Bevor wir jetzt aber die Tour weiterführen Richtung Norden, wollen wir euch ein bisschen Musik gönnen, damit ihr auch nochmal das Hirn durchlüften könnt. Auch der Film ist ja ziemlich intensiv und ziemlich eng von Informationen. Deswegen hören wir jetzt mal A Dream Foreclosed von dem Album von David Rovics, Everything Can Change.
Life used to be so normal. I remember how normal it was. Take a shower, go to work every morning. Do the things a fella does. We paid our mortgage every month, managed that okay. But when the mortgage doubled, we couldn't pay. Now life takes a turn I never had supposed. Living in a dream foreclosed. I'd go off to work. My kids would go to school. Like such a fool. It's not that life was easy then, but at least it made some sense. You weren't worried about freezing to death, not like living in these tents. You weren't worried about the cops getting out the fire hose.
Foreclosed von David Rovix, dem Singer-Songwriter aus den USA. Und wir waren jetzt, haben uns bisher so geografisch bewegt von Freiburg aus über Bonn nach Münster. Sind, dann seid ihr in den Pott eher so, ne?
Genau, da sind wir in den Pott nach Bochum, ein bisschen weiter südlich. Und ja, da stellt man sich die Frage, wie kann da eigentlich sowas wie solidarische Landwirtschaft entstehen, wenn alles so dermaßen industrialisiert ist. Aber da gibt es trotzdem noch Flächen und auch Leute, die sich eben Gedanken in diese Richtung machen. Und ich glaube, das war das Schönste an dieser Veranstaltung dort. Wir waren im Alsen Wohnzimmer in Bochum. Das ist im Prinzip in so einem Viertel, wo immer so ein Straßenfest stattgefunden hat und wo Leute dann durchgesetzt haben, dass da dieser Raum im Prinzip jetzt kollektiv genutzt wird. Und der war voll. Ich weiß nicht, so 40, 50 Leute werden da gewesen sein. Der war ganz voll. Und es kamen Leute aus Witten, aber auch Düsseldorf und halt aus den Städten rundherum. Und das war, glaube ich, eine sehr tolle Vernetzung. Also gab es vor der Filmveranstaltung, hatten die auch noch so ein Plenum, wo halt, ja, so ein bisschen kennenlernen, Infos austauschen, Gedanken und so weiter. Und die gucken nach Möglichkeit, also ein paar Leute gucken nach der Möglichkeit, da so einen Gemeinschaftsgarten zu gründen. Andere hatten wiederum schon konkrete Ideen, wo man eventuell Flächen pachten könnte für ein Solawi-Projekt. Also So, es war mehr so der Charakter von Vision, Träumen, Vernetzen, Organisieren, so die Ebene. Und es war aber ganz nett, war richtig, also Lukas war sehr begeistert und es war eine nette Stimmung einfach, weil so ein Aufbau, du hast richtig gemerkt, dass die Leute das so aufsaugen, was sie da sehen.
Inspiration, das ist ja auch das, was der Film irgendwie bringen soll. Von diesen Träumen und Visionen ist es dann ein bisschen konkreter geworden. Und zwar hast du mit jemandem gesprochen, der ein Problem, wenn man so will, oder eine Herausforderung, die wir uns auch noch stellen müssen im Endeffekt, schon herangegangen ist. Konkret geht es um die Anzucht, die machen wir noch bei Piloveris. Und eines der Stacheln, die wir da so insgesamt haben, ist, dass man durch diese Pressballen und so weiter braucht man eben auch relativ viel Torf. Der wird teilweise gefördert in fragwürdigen Umgebungen rund um Majak in Russland. Ist das, glaube ich, wo teilweise der Torf herkommt, ob man das dann so eigentlich haben will. Und da gab es eine ganz interessante Herangehensweise. Da hast du nämlich jemand gefragt, woher kommt denn die Anzuchtserde bei denen und wie gehen sie mit diesem Torfproblem um? Da hören wir mal rein.
Also die Anzuchterde besteht eben vorwiegend aus Pflanzenresten, die wir verkompostieren, mit dem Erbsenstroh. Also wir dreschen die Erbsen, benutzen die Körner eben als Düngung und das Stroh verarbeiten wir in dem Kompost für Anzuchterde. Und dann kommt eben Pferdemist, noch ein geringer Teil dazu. Und diese Masse macht 2/3 unserer Anzuchterde aus. 1/3 ist dann zugekaufter Biopotground und dieser Biopotground hat 20% Weißtorf. Das ist insgesamt dann, muss man rechnen, 5% Torf ist. Und auf den möchten wir auch irgendwann noch verzichten, aber das muss sich noch entwickeln.
Und inwiefern ist auch sozusagen die Pflanzmaschinentechnik, inwiefern spielt die auch eine wichtige Rolle da drin?
Spielt eine wichtige Rolle, weil wir eben nicht, also bei Presstöpfen ist es eben anders, da kann man andere Pflanztechnik einsetzen und bei uns, wir müssen teilweise eben die Ballen direkt in die Erde setzen und können die nicht über Bechertechnik oder was weiß ich irgendwie verarbeiten. Und darum brauchen wir eben, also ja, das ist eben das Problem bei dieser Anzuchterde, weil die eben nicht so kompakt ist wie Presstöpfe.
Ja, vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Also jetzt dieses Interview wurde jetzt in der Gärtnerei Röllingsen geführt. Die war quasi auf dem Weg nach Witzenhausen und das waren Leute, die unser Gärtner Lukas irgendwie persönlich kannte. Und die war sehr inspirierend. Also die machen keine solidarische Landwirtschaft, die machen Abokisten und 4-5 Märkte oder so. Aber das ist ein Hof, der gut 20 Hektar hat, viel Gemüse hauptsächlich produziert, aber eben auch eine eigene, also eine gute Fruchtfolge hat. Fast 50% in Gründüngung, haben auch eigene Kühe, die dann das Gras abfressen und so. Und ganz toller Hof, also richtig sehr schön strukturiert, viel Idealismus und man merkt so richtig, dass sie sich genau Gedanken gemacht haben, wie sie was machen und haben zum Teil ihre Äcker sehr zusammenhängend, das so, dass man richtig so einmal mit dem Blick drüber schaut und genau die Fruchtfolgen erkennt so und das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen, das zu sehen, also dass man auch nach 20 Jahren so einen Idealismus pflegen kann und auch. Also für mich war ganz klar so ein Wunsch, so wow, da möchte ich auch, dass wir irgendwann hinkommen. Also dass wir so einen sehr gut strukturierten Betrieb haben, der einfach sehr gute Sachen umsetzt.
Aber habt ihr mit denen dann auch den Film noch geschaut oder seid ihr da wirklich zu Besuch hin und habt eine DVD dagelassen? Und
genau, den Film haben wir jetzt da nicht gezeigt, sondern eben nur so den Austausch gehabt. Die kannten aber so die CSA-Projekte, also mit Entrup sind die in Kontakt oder mit CSA-Pente. Und das ist jetzt nicht fremd, auch die Nähe zu Witzenhausen macht, dass viele Leute aus Witzenhausen da ihr Praktikum machen oder da lernen oder irgendwie so. Und oder ausgebildet werden und sie spielen irgendwo in der gleichen Liga wie Piloveri hier in Freiburg, wenn man es so vergleicht.
Ein bisschen auch ein Avantgarde-Betrieb, das ist ja cool. Viele dieser interessanten und fortschrittlichen Betriebe, Avantgarde-Betriebe, wenn man sie nennen will, kommen sicherlich auch einige der Leute aus Witzenhausen, einer der Zentren sozusagen der ökologischen Landwirtschaft hier in Deutschland. Da seid ihr dann auch hingefahren und das war auch so dein Highlight so ein bisschen. Hast du zumindest bevor die Reise begonnen hat, hast du gesagt, so das wird spannend, wie die Leute darauf reagieren, die sich jeden Tag mit Landwirtschaft auseinandersetzen und die selber auch Erfahrung haben mit solidarischer Landwirtschaft. Willst du erst was dazu sagen oder wollen wir erst Jan Hendrik hören?
Vielleicht ganz kurz, also ja, ich war noch nie in Witzenhausen gewesen, von daher, das ist ja wirklich klein, das ist ja eine sehr, sehr kleine Stadt und klar, das Publikum bestand hauptsächlich aus Gärtner, Gärtnerinnen oder halt Leute, die da am Studieren sind, Landwirte, Landwirtinnen und es kamen aber auch Leute aus Solawi-Projekten, Kassel, Göttingen und aus der Gegend von Witzenhausen und eben Freudenthal. Also die Akteure waren auch da und ja, es war leider so ein Sonntagabend, das heißt, alle waren so ein bisschen platt schon. Das heißt, war die Stimmung nicht so euphorisch, aber das war auf jeden Fall die bestbesuchte Veranstaltung und im Kino halt da auch auf großer Leinwand die beste Bildqualität und Tonqualität zu der ganzen Tour. Und da haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten und gerade Lukas, unser Gärtner, hat natürlich sehr viel. Also wir konnten sofort ins Thema einsteigen, da muss man nicht lange irgendwie so die Basics erklären und konnte wirklich einen Austausch haben auf dieser fachlichen und politischen und organisatorischen Ebene.
Dann hören wir mal rein. Wir hören Jan Hendrik, den habt ihr auch schon im Solawi, Logbuch Solawi gehört. Einer der Aktivisten, der auch Witzenhausen, die CSA Freudenthal dort mit begründet hat und mit mir schon in Tschechien und Österreich und Ungarn unterwegs war und auch dieses Konzept hinausträgt in die weite Welt, vor allem ausschließlich bisher in Europa. Hören wir mal rein.
Ich war total bewegt und berührt von dem Film. Also ich bin super motiviert aus der Veranstaltung rausgegangen und ich konnte da ganz viel mitfühlen. Also ich habe ja selber in der CSA gegärtnert und ich kann das einfach, konnte das alles gut nachfühlen, was die Leute gesagt haben und was da passiert ist. Und ich fand es einfach super schön dargestellt so.
Ja. Hier in Freudenthal gibt es ja auch eine CSA. Kannst du kurz zusammenfassen, wie es da gerade aussieht? Was ist so aktuell gerade dort?
Mittlerweile sind es halt 90 Leute, die versorgt werden von gut einem Hektar. Und was war aktuell? Aktuell war halt tatsächlich gerade das kalte Frühjahr und das hat das System Solawi so ein bisschen auf die Probe gestellt, sage ich mal. Also ich meine, dafür machen wir das ja, dass wenn das Wetter mal nicht mitspielt und es weniger gibt, dann trotzdem die Unterstützung da ist. Aber das war nicht ganz so einfach, sage ich mal. Also wenn Leute zahlen und kein Gemüse sehen, dann kommt man schnell wieder in das alte Denken rein und da hatten wir viel dran zu knabbern, war mein Eindruck. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch was, wenn Leute nicht viel Geld haben und dann ihren Beitrag leisten, aber sich dann noch zusätzlich Gemüse kaufen müssen, dann ist es natürlich auch eine schwierige Situation für diejenigen Leute. Also das war so ein bisschen das Thema, würde ich sagen, die letzten Monate.
Und was steht jetzt so in Zukunft an? Ich habe gehört, dass ihr jetzt auch, weil ihr ja dieses Rotationsprinzip auch habt, dass jetzt auch neue Leute ins Team kommen.
Also es wurde jetzt bei der letzten Vollversammlung das neue Team verabschiedet. Das ist also fühlt sich sehr gut an. Das sind auch wieder sehr, also fachlich gut ausgebildete Leute und ich sehe da viel Potenzial in der neuen Gruppe und was wir immer weiterhin überlegen, ist, ob man das erweitern kann. Es gibt hier jemanden, der Ölfrüchte anbaut. Und mit dem wollen wir auch das Gespräch suchen und gucken, ob wir nicht so Spezialackerbaukulturen für die CSA im nächsten Jahr vielleicht mit dem zusammen mit einbinden können.
Ja, Hessisch-Sibirien ist ja oben in Witzenhausen irgendwie auch wirklich kalt, der Winter gewesen und lange bei uns ja auch, aber muss man, glaube ich, immer vor Augen halten, wenn wir uns hier beschweren, ist es da oben nochmal 5 Grad kälter.
Ja, also ich glaube, das Interessante bei CSA Freudenthal, ein Aspekt zum Beispiel, ist tatsächlich dieses Rotationsprinzip, was zum Beispiel Leute wie Lukas sehr kritisch gesehen haben, gerade wegen der Kontinuität. Also die haben das schon strukturiert und dokumentieren ziemlich viel und geben dann irgendwie weiter, aber trotzdem wird da das komplette Team ausgetauscht. Ich glaube, die sind jetzt bei schon 14 Gärtner, Gärtnerinnen, die da durchs Projekt dann gelaufen sind in den letzten 2,5 Jahren oder so, seitdem es existiert. Und das ist schon sehr hohe Fluktuation. So. Also für mich war, ich persönlich habe das so wahrgenommen als ein Phänomen, was quasi auch in dieser Szene Witzenhausen, Uni und so weiter so sehr eng damit gekoppelt ist. Also irgendwo ist das so wie ein Freiraum, wo Leute dieses Modell Solawi erfahren können oder gärtnerisch auch Sachen experimentieren können. Ich versorgen schon ordentlich viele, also 90 Mitglieder ist ja auch nicht so wenig. Aber es ist ganz klar geprägt von dieser Stimmung rund um die Uni. Und da können, ja.
ist auch die, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die praktisch einen Hektar von einem Bauern, den sie mit bewirtschaften können. Der kriegt dafür ein bisschen Gemüse und so. Und die haben Maschinen eh wenig und können sie auch teilweise mitnutzen. Also ich glaube, das Projekt ist tatsächlich so als auch als Experiment ausgelegt und nicht unbedingt jetzt, dass das dann nach einem Jahr aufhört. Tut sie auch nicht. Ist ja schon, hat ja schon eine Kontinuität in gewisser Weise. Ja. Aber es ist schon auch eine Spielwiese, glaube ich, für
genau.
die Leute.
Genau. Ich sehe es auch so als Freiraum oder Spielwiese. Aber ja, eben, also eben hier in Freiburg haben wir sehr stark die Optik, so Produktionsautonomie und Ernährung, also richtig Leute zu ernähren. So. Und da kommen die immer diesem Ziel vielleicht näher, aber gehen dann einen anderen Weg. Und ich finde es eigentlich schon spannend, also die Idee, dass Leute, die in Witzenhausen sind, ganz konkret quasi in Berührung kommen können mit diesem Modell und da mal als Gärtner sowas zu erfahren. So finde ich schon sehr spannend, dass so ein Freiraum da entsteht. Vielleicht wird die Form sich in den nächsten Jahren so ein bisschen ändern oder so, wer weiß. Auf jeden Fall ein sehr motiviertes Team, sehr engagierte Leute, junge Leute, die auch fachlich gut sind, dass sich da bilden und viel mitbringen zum Teil. Und das ist schon spannend.
So, die Fortführung der Tour wäre dann praktisch die Station in Berlin gewesen. Seid ihr da nicht hingefahren, sondern ich, weil ich irgendwie das Glück hatte, an einem Seminar teilnehmen zu dürfen, habe ich doch gesagt, wenn ich eh schon nach Berlin fahren muss, so lange, dann kann man auch noch den Film zusammen zeigen. Dann haben auch die Leute vom Prinzessingarten ziemlich schnell sind darauf angesprungen. Die haben nämlich auch gerade einen Abholpunkt bei sich von einer Solawi-Initiative in Berlin, sprießen die nämlich auch aus dem Boden. Es gibt mittlerweile mehr als ein Dutzend, ich glaube 14 Höfe sind um Berlin irgendwie, da spricht man aber auch von 80 Kilometern teilweise, die entfernt sind, ne? Aber in Berlin sind Distanzen eh was anderes. So wie in Freiburg. Wenn man hier sagt, man wohnt außerhalb der Stadt und fährt 20 Minuten in die Stadt, dann in 20 Minuten ist man in Berlin noch nicht weit gekommen. Was ich spannend fand dort, also wir hatten so 55 Leute im Prinzessinnengarten, auch ganz nett. Wir hatten jetzt keine Kinoleinwand, aber hat man alles top gesehen, war easy organisiert, auch alles selbst organisiert, kommt's hin, naja, da holen wir mal den Beamer, holen wir die Anlage, bauen das kurz auf vorher. Waren auch viele Leute da, die schon CSA machen, also es gab auch so einen innerberliner Austausch, der irgendwie noch ein bisschen schwach ist, weil zum einen die Initiative noch relativ neu, die Stadt ziemlich groß, die Gärtner viel beschäftigt, kennen wir ja, aber dieser Vernetzung innerhalb Berlins fehlt dann noch so ein bisschen. Was ich ein spannendes Phänomen fand, war, dass die davon gesprochen haben, dass es so Verteilpunkte gibt, die zwischen den CSAs hin und her wechseln. So ein bisschen. Also es ist dann, es gibt irgendwie den Verteilpunkt, die haben sich wirklich, das ist bei uns ja auch immer eine Diskussion, die Verteilpunkte sollen mehr Verantwortung übernehmen, so eine Identität und auch da. Und da gibt es tatsächlich Leute, die sind dann irgendwie, keine Ahnung, der Verteilpunkt im Kiez, der in, was weiß ich, Kreuzberg oder so, die sind dann halt so, uns passt das da nicht mehr bei dem einen Hof, da macht man irgendwie Quatsch, was wir nicht wollen und dann zieht der Verteilpunkt geschlossen mit 20, 30 Leuten zu einer anderen CSA. Und das ist halt schon, das ist mal ein richtiger Batzen Leute. Das ist richtig krass. Und ja, jetzt war auch nicht, wir haben da nur kurz am Abend noch ein bisschen diskutiert, da am nächsten Tag eine andere Veranstaltung, aber das ist schon eine Dimension, die, ich meine, wir haben jetzt hier drei Initiativen, aber wenn jetzt da 30 Leute hin und her hüpfen würden, das wäre schon interessant. Aber bei uns ist es ja auch so, wir teilen ja ganz viele Verteilpunkte. Die werden sowohl von Luzernhof als auch von uns beliefert. Jetzt mit den Dreisamgärtern ist das ein bisschen, dem Lebensgarten Dreisamtal ein bisschen anders, aber
ich finde eine enge Vernetzung total wichtig. Und wir haben das Privileg, dass wir eine überschaubare Stadt haben, wo die Informationen irgendwie fließen, weil man sich im Alltag vielleicht irgendwo trifft oder so. Aber ich sehe auf jeden Fall enorm Potenzial. Eigentlich von Anfang an, seitdem wir in Genf waren, in Genf die Jardin de Cocagne besucht haben, da haben wir ja auch gesehen, dass mehrere Projekte rund um die Stadt entstanden sind, die in irgendeiner Form auch kooperiert haben oder ergänzende Produkte hatten oder so. Und da sehe ich auf jeden Fall eine Stärke. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass gerade was wir so ein bisschen jetzt diskutieren, so zum Beispiel mehr so in Richtung Konserverie oder halt Backstube,
Nudeln,
das Verarbeiten, Nudeln. Genau, Verarbeiten von Getreide und so, dass solche Infrastrukturen eher besser getragen werden können, wenn mehrere Kooperativen das irgendwie tragen und zusammen mit dem Gedanken des Mietshäuser-Syndikats. Also spannend fände ich, wenn wir so ähnlich wie unser Umschlagplatz, wenn wir quasi so ein Gelände hätten, was, also wie hier Greta, aber vielleicht ein bisschen kleiner, aber wo wir im Prinzip so Verteilpunkt, Konserverie, Backstube, Werkstatt, um Anhänger zu bauen und was weiß ich. Und wenn die quasi alle so solidar, ökonomisch und untereinander vernetzt wären. So.
Vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick, wenn jetzt Leute das gehört haben von der Strategie der krummen Gurken, man kann Cine Rebelle kontaktieren, den Film bestellen und so weiter, wird man auch Vorführrechte und so kann man sich ja natürlich auch erwerben. Wir sind auch bereit, irgendwie kann man sich überlegen, ob wir hinfahren, muss man schauen, wie es mit den Terminen passt, oder ob man einfach eine Skype-Konferenz macht und sagt, ihr könnt uns Fragen stellen und wir antworten das dann auf einer. Die Leinwand ist ja eh da, Sound ist eh aufgebaut. Wenn ihr noch eine Internetverbindung habt, dann sind wir eigentlich schon gesetzt. Wir haben hier ein Radio und sind auch so technisch so weit begabt, dass wir eine Skype-Konferenz hinkriegen würden. Schreibt uns einfach an cinerebelde@cinerebelde.org oder ja, Film mit Gartenkorb, kommt auch an die richtigen Leute. Ich sag mal vielen Dank, Luciano, dass du da warst, und wir müssen uns jetzt leider schon verabschieden für diese Ausgabe vom Logbuch Solavi hier im Juli 2013.